Was fällt dir beim Thema IT ein? Bist du begeistert? Freust du dich? Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und lasst euch überraschen.
Auf eine Kaffeepause mit Ralf. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
Oh Mann, ich wollte doch gucken, wie lange wir uns schon kennen, Jasmin. Habe ich gar nicht, aber so aus dem Gefühl, Bauch?
2013.
Weißt du das noch so genau? 2013 warst du bei mir Teilnehmerin und heute bist du Geschäftsführerin der ÖDIF. Wer die ÖDIF noch ist, erklären wir nach und nach. Auf jeden Fall sitzt in Bielefeld, beschäftigt sich mit IT und ich glaube so roundabout 500 Mitarbeiter, das kann ich schon mal so verraten. Mich würde aber erstmal interessieren, Jasmin, wenn du an deine Branche denkst und an Veränderungen in den nächsten Jahren, was sind denn so die größten Brocken, die gerade anstehen oder auf uns zukommen?
Die größten, also wir sind ja in der IT-Branche klassisch unterwegs und mit die größten Herausforderungen sind bei uns natürlich das KI-Zeitalter, wenn ich das so nennen darf. Also die Ausprägung dessen, was heißt das für uns in der Organisation, was heißt das für unsere Mitarbeitenden, was heißt das aber auch für unser Portfolio hinsichtlich ja dessen, was wir unseren Kunden anbieten möchten und können. Und natürlich prägt uns auch das Thema Skills, also welche Skills brauchen wir eigentlich morgen? Und wir müssen ja eigentlich immer einen Schritt voraus sein. Welche Skills brauchen wir eventuell nicht mehr? Und wie wirkt sich das eigentlich auf den sich verändernden Arbeitsmarkt aus, den wir ja alle gerade stark verspüren? Und da gibt uns ganz stark immer der amerikanische Markt natürlich die Entwicklungsstufe vor.
Ja. Sag mal, so die deutsche SAP, ich höre gerade auch so einen SAP-Podcast, da ist ja auch immer Wandel. Und betrifft euch das dann auch?
Ganz massiv. Wir sind ja oder kommen aus dem SAP-Geschäft, sind SAP-Hosting-Anbieter ursprünglich gewesen, 1995, mittlerweile hybrider Cloud-Dienstleister, aber SAP ist ein großer Teil unseres Geschäftes und jeder unserer Kunden hat auch SAP-System im Einsatz. Ich habe gestern erst eine aktuelle Partnermarktstudie gelesen, die gerade erhoben wurde, wo es explizit jetzt um die Veränderung geht, was heißt auch da das KI-Zeitalter vom Implementierer zum Orchestrierer, wie bin ich eigentlich in der Lage, in hybriden Architekturen zu denken, welches Verständnis brauche ich dann eigentlich? Und das ist eben das Verständnis des Business vom Kunden. Das ist die Auswirkung auf Architektur, auf Sicherheitskonzepte dahinter, wie schaffe ich bei meinem Kunden eigentlich Mehrwerte durch die SAP-Systeme und die Daten, die darin verfügbar sind, wie lese ich die aus und wie kombiniere ich die? Und wir kommen aus dem Hosting-Geschäft und wir müssen viel, viel mehr Richtung Business, also eine massive Transformation für unser Haus.
Jetzt arbeiten wir ja schon ein bisschen zusammen und Transformation, habe ich manchmal gedacht, ist schon so ein Schimpfwort bei euch in der Company. Aber es liegt natürlich auch an der Branche selbst. Wie gehst denn du damit um, wenn die Mitarbeiter die Augen verdrehen und sagen, ah, schon wieder Transformation?
Ich versuche das immer humorvoll zu nehmen und versuche ihnen jedes Mal zu erklären, dass sie das Wort aus meinem Sprachgebrauch ihnen gegenüber nicht mehr streichen können. Was vor allem daran liegt, dass ich der Meinung bin, dass wir in einer Transformation sind, die stetig anhalten wird. Also nichts wird so begleitend für uns sein wie die Veränderung. Und gleichzeitig versuche ich immer an alle Menschen zu appellieren, die einen Job in der IT-Branche gewählt haben, dass es hätte bewusst sein müssen, dass ich in einer technischen Branche eben den stetigen Wandel habe und damit die Transformation.
Ich finde das ja manchmal so ein Widerspruch, wenn ich so klassische IT-Abteilung auch bei meinen Kunden sehe und die Menschen, die sich darin bewegen, das sind ja nicht gerade die Vertriebler-Typen. Du bist ja Geschäftsführerin Sales. Und da braucht man ja Dynamik, Power, bisschen Mut. Ne? Ist ja auch einer eurer Werte, Mut für Veränderung. Und ich finde oft, ITler sind ja sehr strukturiert, logisch, sehr schlau oft, zu viel denkend, überlegend und manchmal sogar Dinge ja schon fast übertrieben an Regeln halten, ne, oder Abläufe und sagt, nee, geht jetzt nicht. Sagen, ja, aber muss jetzt so sein. Also da sehe ich manchmal so ein bisschen Widerspruch, diese Transformation in dieser Branche und die Menschen, die, man nennt das ja Ambiguitätsprinzip, ne, dass man sich auf oder Dinge, die man nicht weiß, auch vertreten muss. Also, weiß nicht, da musst du doch jeden Tag manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen zwischen diesen Widersprüchen. Sales, Power, egal, wir machen das jetzt. Und dann diese vielen Fragen von Struktur, Abläufe und Klarheit.
Definitiv. Und das ist ja auch eine Form von, wie risikoavers bin ich und wie sicherheitsbedürftig bin ich. Und auch das kann ich auf diese beiden Rollen, wenn ich die wirklich mal schwarz-weiß voneinander trenne, übertragen möchte. Und natürlich haben wir auch bei uns in der Organisation das übliche Thema Betrieb und Vertrieb in den klassischen Rollenkonflikten, wenn ich es so nennen darf. Der Sales verkauft eben alles mit Halbwissen und nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, keine Ahnung haben, aber weil man natürlich auf einer ganz anderen Ebene im Gespräch unterwegs ist und Dinge eben begeisternd vertritt. Und ich habe natürlich die absolute Detailverliebtheit, die ich aber auch wiederum in der Technik brauche, um dieser Komplexität, der ich entgegenstehe, von den hybriden Umgebungen, von den großen Architekturen Herr werden zu können. Das ist ja teilweise forensisch, wenn wir eine Fehlersuche betreiben, weil ein System gerade eben nicht das tut, was es tun soll. Das heißt, ich brauche beides, aber das, worauf wir natürlich ansetzen, ist, wie schaffe ich Verständnis dieser beiden Rollen füreinander und wie bringe ich beiden Rollen bei, nicht zu überpacen oder darunter zu bleiben aus dem Aspekt dessen, dass jede Rolle in sich eine eigene Transformation erledigen muss oder begehen muss, ne?
Ja, Wahnsinn. Ich habe das noch schnell im Kopf. SAP Kunden Nummer 7, Oetker, war das richtig?
Ja, korrekt.
Rollout, ÖDIF ist ja aus der Oetker entstanden, daher kommt ja auch dieses ÖDIF von Oetker. Und ihr seid aber heute ja eigenständig, völlig eigenständig, obwohl ihr eine Mutter habt, nämlich Dr. Oetker. Und die sind ja was Marke, Werte und ja auch, ich mache unheimlich gerne diese Markenworkshops, die ich mit Kunden mache, immer in der Oetker-Welt, weil mich das so fasziniert, was Marke angeht. Spielt ja bei euch auch eine Rolle Marke und Markenkern, oder?
Definitiv. Und zwar zunehmend. Während wir das, würde ich sagen, in unseren Anfangsjahren immer so ein bisschen hinten angestellt haben, weil wir viel im Empfehlungskontext unterwegs war, ist heutzutage eine Marke schaffen, einen USP zu schaffen, für etwas zu stehen, wichtiger als alles andere, weil in der auch da wieder verändernden Welt, die wir haben, damit das keine Kontinuität in gewissen Dingen hat, ist es umso wichtiger, dass wir als Unternehmen eben für, du hast eben gesagt, Mut, für Vertrauen, für Authentizität stehen und da eben als Partner unserer Kunden auftreten.
Was für Widerstände spürst du denn bei deinem Team, wenn es um Transformation geht? Was sind so im Leadership, wenn man Geschäftsführerin ist? Ihr seid hier zu dritt in der Geschäftsführung, du bist für Sales zuständig. Was sind denn diese Widerstände, wenn man jetzt in der Dauertransformation ist?
Ich glaube, wenn ich das auf die betriebliche Ebene übertrage, dann ist es vor allem dieser Konflikt zwischen, ich habe doch heute noch eigentlich genug zu tun für das, was ich tue, aber wir appellieren ja an das Morgen, dass sich das Morgen eben verändert und die Notwendigkeit dafür tatsächlich in die Organisation zu bringen. Also diese Erklärung dafür, warum diese Veränderung so notwendig ist, weil wir eben an das Morgen denken und einen Schritt voraus sein müssen, während aber das Tagesgeschäft heute voll läuft und ich das halt ja beieinander führen muss. Das ist das eine. Und das andere, was wir gerade vom Leadership her, auf das du anspielst, stark spüren, ist dieses Thema Verantwortung übernehmen, weil eine Transformation bedeutet, gerade für das mittlere Management, ich befinde mich in dieser Sandwich-Position zwischen, die Geschäftsführung ist auf der Vision schon eigentlich 3 Schritte voraus und ich kämpfe aber mit meinem absoluten Tagesproblem, ja, irgendwie, was der Kunde halt gerade irgendwie haben möchte oder dass ein System nicht funktioniert und wie kriege ich diese Dinge übereinander. Und bin ich bereit, Verantwortung für das Geschäft zu übernehmen und Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich in dieser unwägbaren Zeit sowohl eine Stabilität für unsere Mitarbeitenden darstelle, aber auch diese notwendigen Impulse der Veränderung reinbringe, um etwas Chaos aufzubauen, um dass ich eine Veränderung überhaupt antreibe oder ja anstecken kann dazu, ne? Ja. Auch im Positiven.
Ich wollte nochmal ein Feedback geben. Was ich an dir klasse finde, dass man merkt, dass du wirklich auch von der Basis kommst, auch gerade an dem Statement jetzt, ne, da spürt man das. Also du kommst nicht von der Uni und bist dann reingeboren in dieses Führungsthema, sondern du bist ja ganz draußen angefangen im Sales, oder?
Genau. Vor 11 Jahren habe ich im Außendienst vom Sales für ja New Logos oder neue Kunden angefangen. Bin klassisch im Außendienst, ja, habe versucht, die Kunden für die ÖDIF zu begeistern. Deswegen musste ich bei dir ja auch durch 1-2 Haare Trainings, die ich immer sehr zu schätzen wusste und mich sehr über die Zusammenarbeit da freue. Und habe dann eine Abteilungsleitung für den technischen Vertrieb bei uns inne gehabt. Und jetzt seit 4 Jahren darf ich das Unternehmen eben mit meinen beiden Kollegen führen.
Ja, was waren denn so die härtesten Learnings? Learnings jetzt in deiner Geschäftsführerrolle? Also was ich immer spannend finde, wenn man ja Mitarbeiter ist und dann sagt, die da oben, ne, und dann schimpft und man denkt ja, man wird alles besser machen, glaube ich. Also viele denken das. Und jetzt bist du selber seit 4 Jahren in der Verantwortung und bist ja in einer sehr harten Umstrukturierung auch eingestiegen. Was sind denn deine Learnings so in Leadership jetzt?
Sehr spannende Frage. Also für mich selbst, glaube ich, alle sagen dir im Vorfeld, das ist eine Position, auf der du einsamer wirst. Das ist, glaube ich, erstmal sehr schwierig, dafür eine Vorstellungskraft zu entwickeln. Wo ich jetzt sagen würde, nach 4 Jahren habe ich verstanden, was damit gemeint ist. Und jetzt, das ist auch gar nicht positiv oder negativ gemeint, aber es entwickelt sich eine gewisse Distanz, die auch notwendig und gesund ist zur Organisation, weil du ja eben auch Entscheidungen treffen musst, wo du weißt, du kannst nicht immer everybody's darling sein. Mhm. Und das ist natürlich mitunter die größte Herausforderung dessen, dass du den Anforderungen unseres Beirates natürlich her wirst und das Geschäft führst und natürlich eine gewisse Ergebnisverantwortung hast. Dann auf der anderen Seite aber die Verantwortung hast, dass die 600 Kolleginnen und Kollegen in unserer Unternehmensgruppe
mittlerweile sind.
Genau. Dass du natürlich auch dafür Sorge tragen musst, dass die am Monatsende ihre Familien versorgen können. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, ohne die anderen beiden jetzt runterranken zu wollen, aber dass unser Kunde am Monatsende auch das erhalten hat, was er letztlich mit uns vereinbart hat. Ne? Und du hast ein bisschen gefragt, ob sich das verändert hat für mich, dessen, was du von in Anführungsstrichen unten siehst, was du gut oder nicht gut findest, und dann bist du aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, das ist genau das Wichtige, dass du versuchst, diese Perspektive in deinem Alltag immer irgendwie zu haben. Wie würde ich das als Mitarbeitender wahrnehmen und wie sehe ich das aus meiner Position? Aber definitiv fällst du natürlich auch da einfach in Verhaltensmuster, die nicht immer so sind, wie du es dir gerne vorgestellt hättest.
Bestimmt als Mitarbeiter. Harte Learnings, oder?
Ja, definitiv.
Weil manchmal frage ich, ob Empathie zur Schwäche wird dann. Ne? Also es kann ja auch Fluch sein.
Ja, definitiv kann das Fluch sein. Das ist vor allem in deiner, wenn du selbst verarbeitest, was du für Entscheidungen treffen musst. Da ist es ein Fluch, wenn du ein empathischer Mensch bist. Und ich würde mich als empathischen Menschen beschreiben. Gleichzeitig ist es natürlich auch da wieder in der aktuellen Zeit unglaublich wichtig, dass du dich damit beschäftigst, was treibt die Menschen um in der Organisation. Aber es ist nicht immer, nicht jede Entscheidung ist immer schön. Und es gibt so super viele Termine, wo ich angespannt und nervös dann reingehe, wenn ich weiß, die Kommunikation wird nicht einfach. Oder auch Termine, wo ich mir danach einfach einen Moment nehme, weil ich das auch für mich verarbeiten muss, weil die Kommunikation vielleicht nicht leicht war oder weil wir vielleicht uns auch mal von Kolleginnen und Kollegen verabschieden mussten.
Ja. 2 Fragen. Erstmal Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Also gerade bei euch, nicht nur bei euch. Jenny und ich haben gerade einen Podcast über Werte gemacht. Und manchmal schreibe ich ja Leitbild mit denen, ne? Weil ich sage, ja, jede Firma schreibt Vertrauen und so. Jetzt bin ich ja auch Praktiker, ne? Ich bin so viel vor Ort. Und sage, ja, mit dem Vertrauen alles schön und gut, aber ohne Kontrolle wird es auch schwierig. Wie gehst denn du damit um, zwischen dieser Balance, zwischen Vertrauen und Kontrolle?
Ganz, ganz schwierige Frage. Ja. Weil das Wort Kontrolle, glaube ich, in jedem Menschen auch erstmal automatisch was Negatives auslöst. Ich würde es lieber so ein bisschen unter dem Aspekt nehmen, wie enable ich eine Person dazu, über vielleicht 1, 2, 3, 4 Rückfragen eine Reflexion zu bringen.
Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
Und zu gucken, erstens, haben wir das Ziel erreicht, wo wir hinwollten, was wir vereinbart hatten? Und zweitens, wie helfe ich damit, dass die Person, mit der ich gerade darüber spreche, nachhaltig versteht, worauf hinaus und warum das so wichtig ist? Und erstmal würde ich sagen, gehe ich mit Grundvertrauen an alles ran. Natürlich muss man immer aufpassen, wenn man Verhaltensmuster entwickelt hat und Glaubenssätze hat, aus unterschiedlichster Konstellation. Aber ja, gerade Dinge, die gerade enorm wichtig oder ausschlagprägend sind, die gucken wir uns auch regelmäßig an und fragen einfach brutal nach.
Also ich scheitere manchmal an Kleinigkeiten. Ich habe bei euch auch viel zum Thema Marke gemacht und manchmal habe ich ja selber die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, du Pfeife, sag mal, mehr geht ja gar nicht. Was soll ich dir noch erklären? Und dann schickst du so eine E-Mail raus oder gar keine raus, hatten wir ja. Das, wo ich dann denke, so, also da möchte ich manchmal nicht tauschen. Da verzweifelt man doch, ne? Also, weil du sagst, ja klar, wir enablen und wir fragen. Und ich sag dir mal, was ich in Firmen, wo ich mich beschäftige mit Dingen, die richtig schief gegangen sind, rausgefunden habe, dass ganz oft gesagt wurde, ich dachte, das wäre klar. Also haben auch beide gesagt, es ist klar. Aber diese Klarheit, bei euch übrigens, fand ich mal interessant. Ich habe gesagt, da haben sich über Kunden aufgeregt, die dann sauer waren, weil man nach 7 E-Mails dann die Version nicht mehr gepflegt hat oder den Vertrag so nicht mehr erfüllt hat. Das hat man 7-mal angekündigt. Dann sage ich, ja, haben die das denn gelesen? Ich sage, ja klar, das haben wir doch denen geschickt. Und da habe ich 3-mal gefragt, ja, aber haben die das denn gelesen? Ja klar, das haben wir denen geschickt. Und da habe ich denen gesagt, naja, ich lese solche E-Mails gar nicht. Und dann waren die total schockiert. Ne? Also diese Glaubenssätze dahinter, sagt, wenn man was schickt, wird es auch gelesen. Ja, wollen wir denn da noch anrufen? Ich sage, naja, aber das ist ja genau unsere Stärke, das wollen wir ja tun. Ja, denn ihr habt ja einen Claim, der heißt echte Verbindung. Und eine echte Verbindung, so, und da habe ich gedacht, das wäre klar, ne? Echte Verbindung impliziert das doch, genau wie Kamera anmachen und solche Themen. Nee, da muss man manchmal kontrollieren und hinterher sein, oder?
Definitiv, leider ja. Ich glaube, da überschätzen wir Menschen unsere auch tagtäglich maßlos. Ich kann dir ja auch etwas sagen, wo du mir sagst, du hast es verstanden, aber eventuell bedeuten diese Worte für mich etwas anderes als für dich. Also es ist ja auch eine Interpretationsfrage. Außer wenn ich jetzt sage, Kamera an oder aus, das ist eindeutig.
Sollte.
Ne?
Sollte.
Aber manchmal hat man ja in der Kommunikation der Erwartungshaltung auch vielleicht Differenzen, was Beziehungsohr und Sachohr und sowas angeht. Das gerade in unserer Organisation, die ja sehr familiär geprägt ist, kann das durchaus ausgeprägt sein. Ich glaube, ich würde so beantworten, gerade in meiner Position jetzt, man kriegt ja auch nicht mehr immer alles mit. Das kommt ja auch dazu. Du selber versuchst als Vorbild die Dinge vorzuleben. Klappt das durchgehend? Nein, natürlich nicht. Ich bin auch nur ein Mensch und Menschen machen Fehler und das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist es, dass wir uns alle immer wieder daran erinnern, dass wir das dann ansprechen. Wenn mir dann so eine Mail immer unterkommt oder wenn mir was auffällt, dann nehme ich meine Person beiseite und weise darauf hin. Natürlich auch nicht öffentlich, aber es geht schon darum, das dann zu reflektieren, aber sich auch die Zeit zu nehmen, das zu reflektieren, damit es sich eben nicht als Standard einschleicht. Ne?
Jetzt sage ich mal
Kindererziehung.
Dann wünsche ich mir aber, dass es beim nächsten Mal besser klappt.
Ja.
Doch nur einmal den Fehler. Fehlerkultur wird auch auf falsch verstanden.
Das stimmt. Die Lernkurve sollte man dann schon erwarten dürfen, gerade wenn man uns auch wieder die Zielgruppen anschaut, ne? Wer sind unsere Mitarbeitenden und Mitarbeiter? Und ich habe auch Tage, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und bin frustriert, weil ich mir gewünscht hätte, dass es eine Lernkurve gegeben hätte, die aber vielleicht nicht, die gefühlt auch noch schlimmer geworden ist, also die auch gefühlt einen Negativtrend hat.
Wahnsinn.
Hinsetzen und immer wieder runterbeten.
Ja, also im Vorgespräch habe ich ja so viel Respekt für so eine Rolle, wie du sie ausübst, weil ich sage, weiß nicht, wenn ich die Eskalationen auch sehe, die anstehen, die Herausforderungen, die dann eure Kunden haben, da ist ja gerade in dieser Zeit, ist das ja nicht nur eure Transformation, es ist ja im Grunde die Transformation eurer Kunden und der Branchen. Ne? Wir sind gerade mal so unsere Branchen durchgegangen, die wir beide so betreuen und es ist fast in jeder ist gerade Beef, Veränderung, Transformation, Evolution, es ist ja wie es ist, ne? Wir jammern da gar nicht drüber, nur trotzdem kriegst du ja dann doch eher nur viele Herausforderungen auf den Tisch, oder?
Ja, am meisten ist das so, also auch
da muss ich dir,
total und das ist manchmal auch frustrierend, weil du denkst, es wäre doch auch mal schön, wenn du jetzt einmal wieder dich mit einem Zukunftsthema konkreter beschäftigen könntest und mehr Zeit dafür hat. Aber letztlich gilt da, finde ich, wie überall oder mein Umgang damit ist, ich fange an und arbeite ab. So, und natürlich wünscht man sich eine nachhaltige Abarbeitung mancher Dinge, die dann vielleicht auch manchmal ausbleibt. Aber gleichzeitig sehe ich es eher so, dass auch eine Chance daraus ist, dass eben alle in der Veränderung sind. Wenn es jetzt gerade nur wir wären, nur eine Branche wäre, oder nehmen wir mal das Automotive-Beispiel, weil es gerade in der Presse so präsent ist, dann hast du wirklich eine Abhängigkeit, eine Herausforderung. Aber dadurch, dass wir uns alle gerade schütteln müssen, und uns neu ausrichten müssen, ist das ganze Marktumfeld ja verändernd und braucht Hilfestellung füreinander, miteinander und das kann man auch als Chance nutzen.
Ja, das ist so mein Mindset. Ich habe ja die Domain Zukunftsbegeisterung reserviert, weil ich mir selber gesagt habe, ich möchte das realistisch betrachten und aufzeigen, wie es ist, aber ich will nicht jammern, sondern das als Chance sehen und ich glaube auch dran und auch gerade bei euch, ihr seid so ein tolles Unternehmen, ich finde das eine Riesenchance. Es fühlt sich noch nicht gut an, weil Veränderungen, ne, man möchte ja wirklich, wie du auch sagst, einfach mal genießen, AIDA Sonnendeck, ne, immer hart am Wind segeln. So. Und irgendwann sagt man, boah, jetzt könnte es aber auch mal ein bisschen wieder ruhige See werden. Aber ich mag das natürlich. Ihr habt wieder Mitarbeiter, die das nicht unbedingt immer mögen, dass das wieder was Neues ist. Das ist aber mein Mindset. War gerade auf dem Kongress Zukunftsfreude. Das vermisse ich dann auch manchmal. Ne? Wo nimmst denn du dann die positive Energie her?
Das ist eine gute Frage, wo ich die hernehme. Die ist einfach wieder da.
Und da sind ja manchmal Dinge, an Eskalation, ja, also da hatte ich wirklich Respekt, die Beispiele, die ich bei euch so gehört habe. Das sind ja schon harte Termine, die du manchmal hast und auch harte Gespräche, richtig harte Gespräche. Also definitiv. Wer mal harte Gespräche hören will, der sollte bei Jasmin lauschen.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich unterscheide sehr gut zwischen, was ist gerade eine berufliche Situation und ist die Position dessen, der gerade mit mir dieses Gespräch führt, berechtigt. Und manchmal muss man eben sagen, der Fehler von der ÖDF war da und dann ist auch die eine Kundenhaltung berechtigt. Und ich glaube, das hilft dir schon, das Ganze für dich einzusortieren und ein bisschen zu relativieren, genau. Und dann ist es auch einfach so, dass ich der Meinung bin, dass ich ja mit einem solchen Gespräch auch die Chance wahrnehmen sollte, es nachhaltig zu beheben und eine bessere Beziehung aufzubauen, die Beziehung zu vertiefen, die Beziehung in ein anderes Licht zu bringen. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Anspruch dahinter oder die Motivation dahinter. Aber ehrlicherweise, ich habe auch Gespräche, da gehe ich da raus und sage erstmal, lasst mich mal kurz 30 Minuten in Ruhe, weil ich nicht sofort aus einer Emotion rausgehen kann. Oder ich gehe in einen Termin, der direkt im Anschluss ist und sage meinen Kollegen, tut mir leid, ich hatte gerade ein total beschissenes Gespräch. Ich habe gerade noch echt schlechte Laune. Ich versuche es nicht zu adressieren, aber wenn sich irgendwas von mir schärfer anhört heute, ich erkläre es euch kurz, um einfach, weil es ist auch das menschlich, ne? Ich kann nicht sofort aus einer Emotion raus.
Absolut. Also ich ziehe meinen Hut, wenn ich jetzt einen auf hätte, an zu dir und auch zu allen Hörerinnen, die in ähnlichen Rollen sind, weil ich finde das gerade riesen herausfordernd, wenn man muss aufpassen, dass man nicht so eine Brille kriegt, dass man nur noch Defizitblicke hat, ne? Also
dazu neigen wir ja, ne?
Ja, ne? Und das macht uns ja oft auch aus, dass wir dann da sind, wo wir sind, weil wir dieses kontinuierliche Verbessern ja im Kopf haben und wenn man nach so einem Gespräch rauskommt, dann will man ja auch wieder, dass Dinge dann besser werden. Und dann fallen mir sofort Dinge auf, ne? Und da muss man aufpassen, dass man nicht so eine komische Wahrnehmung bekommt, nur noch eine Defizitorientierung, ne?
Ja, ich hatte letztens ein Kundengespräch, da wurde ich 20 Minuten in den Senkel gestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Das war aber tatsächlich eine Störung, da passiert ist. Wir hatten echt lange Ruhe, wir hatten absolute Betriebsstabilität, wir hatten Zufriedenheit. Und dann habe ich am Ende des Gesprächs zum Kunden gesagt, weil ich aber wusste, dass der Rapport das hergibt. Da habe ich am Ende gesagt, ich verstehe das alles, ich unterschreibe das auch, das ist auch in Ordnung für mich. Aber ich möchte trotzdem, dass wir aus dem einmaligen Geschehen jetzt keine Pauschalisierung machen. Und ich würde Sie schon bitten, dass Sie differenzieren, dass wir eigentlich gerade in den letzten Jahren eine absolut stabile Beziehung hatten und alles fein war und das jetzt eine einmalige Thematik ist, weil sonst bringen wir das Ganze gerade in einen Gesamtkontext, was Unzufriedenheit von ÖDIF darstellen würde. Und das ist einfach nicht richtig. Und da hat er auch gelacht, dann hat er gesagt, ja, das ist auch richtig, musste jetzt halt einmal auch seiner Laune Luft lassen. Aber natürlich vorher alles fein und es geht eine einmalige Sache.
Ja.
Hilft manchmal nicht, auch.
Darf ich dich noch fragen, wie jung du bist?
Ich bin 32.
Das nur mal so nebenbei noch erwähnt, ne, bei dem Lebenslauf. Ich hatte dir ja gesagt, ich hatte eine sehr harte Lehre, eine sehr, sehr harte Lehre. Auch mein erster Kunde war auch ein Familienoberhaupt, Familienunternehmen, ein Choleriker. Und meine Lehre war auch, ich bin trotzdem dankbar, dass ich diese Härte erfahren habe. Deswegen auch dieses Training, wo du warst. Wir tun es ja nicht, in den Trainings, um uns irgendwie auszuleben, sondern das härtet ja ab auch, oder? Also heute bin ich schon dankbar, dass ich das hatte und dass ich sage, es ist ja nur ein Job und der darf jetzt auch so sein. Ja, dann lass ihn wütend sein. Ich nehme das nicht mehr persönlich. Und das, finde ich, ist ja ein cooles Training, oder?
Das ist ein absolut cooles und auch ein notwendiges Training, bin ich totaler Fan von, auch wenn ich dich natürlich damals in dem Trainings gehasst habe, in Anführungsstrichen. Aber das tat unglaublich gut und ich durfte ja auch durch eine sehr harte Ausbildung gehen, um die ich aber unglaublich dankbar bin mittlerweile. Und ich glaube auch, dass man, und das ist der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, dieses nicht persönlich nehmen. Nehme ich persönlich wahr, dass es heutzutage jedem sehr schwer fällt, das zu differenzieren, dass es eben keine persönliche Thematik ist, sondern dass es darum geht, ich habe einen Job, der hat eine Beschreibung, dafür werde ich bezahlt. Das ist relativ simpel, also habe ich eine Rolle zu erfüllen und ich verhalte mich rollenkonform, ohne dass ich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit Beruf und Nichtberuf habe, aber ich verhalte mich rollenkonform und das ist auch in Ordnung. Und wenn ein Kunde viel Geld zahlt für unsere Leistung, dann darf er mich auch mal etwas deutlicher ansprechen, wenn die Leistung nicht stimmte. Und deswegen finde ich diese Ausbildung so wichtig, weil lieber tue ich die in einem geschützten Raum und lerne daran und härte damit ab. Aber ich glaube, heutzutage fehlt es daran, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und das ist leichter gesagt als getan, weil das so zu differenzieren ist eine unglaubliche Selbstreflexion und Arbeit an dir selbst. Und wie wir alle wissen, ist das mitunter die schwerste Aufgabe.
Ja, ich bin ja auch öde Fan. Ihr seid ja ein tolles Unternehmen und manchmal, weißt du, wenn du so von außen kommst, ne, sage ich dir auch, ihr seid schon, oder dein Team oder deine manche Mitarbeiter auch schon ganz schön verwöhnt. Ich sag sogar manchmal ein bisschen verweichlicht, weil das, man spürt ja auch diese Oetker-Philosophie bei euch, was Qualität, was Perfektion angeht. Da mangelt es ja irgendwie an nichts, habe ich so das Gefühl. Das ist ja schon toll, ne? Also es macht wirklich Spaß, das zu sehen. Ich weiß nur aus Erfahrung und denke, das wird bei euch auch so sein. Wer erstmal 5 Jahre da ist, der sieht das nicht mehr. Ne? Das ist ein Mitarbeiterrestaurant und also, ach, könnte in Schwärmen kommen jetzt. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass ihr Mitarbeiter habt, die das auch nicht mehr sehen, oder?
Definitiv. Wir haben ein unglaublich umfangreiches Benefits-Programm.
Ja.
Das hat alles dabei. Sport, ja. Mentale Themen, Jobrad, Autos, keine Ahnung, was nicht alles, ja. Was es noch so gibt. Und ich glaube ganz fest daran, dass das nach einiger Zeit schon nicht mehr gesehen wird, weil es eben in Gewohnheit umgeht und weil es der neue Standard wird. Mhm. Und dazu neigt unsere Gesellschaft ja aber auch gerade, weil es ging ja ehrlicherweise jetzt auch immer nur bergauf. Also wer von uns und gerade jetzt auch aus meiner Generation, wer von uns hat denn tatsächlich schon mal erlebt, dass es bergab ging? Ja. Und da müssen wir uns jetzt alle mal schütteln, weil da sind wir alle verwöhnt.
Ja, das hast du absolut recht. Ich sag ja immer, viele meiner Kunden sind in der Transformation. Ich glaube, unser Land, vielleicht auch die Welt und das, was du sagst, jetzt stehen ja so viele Wahlen an und was mich denn nervt, keiner erkennt, das ist eben jetzt mal die Zeit, wo wir alle ein bisschen zurückschrauben müssen und nach Lösungen gucken und nicht meckern, jammern, motzen und alle lehnen sich zurück und keiner will diese, also jeder will Veränderungen, aber nicht bei sich und keine Einschränkungen und irgendeiner muss das ja bezahlen, das sind ja wir selber. Eieiei, ne? Und so ist es in Unternehmen dann auch manchmal.
Genau,
ja,
aber dafür fehlt das Verständnis oder ich glaube manchmal fehlt dafür die Vorstellungskraft, ne? Also das zu verstehen, wie mein Zahnrad ins große Zahnrad irgendwie wirkt und ich stimme dir zu, vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, ich glaube nächstes Wochenende ist sie, das ist, da sollte unser ganzes Land Respekt vorhaben, ja. Was da passiert.
Ja. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Zahnrad, der Jan, ne, von euch, der hat ja auch, der hier beim Training war, die haben auch ganz tolle Hausaufgaben gemacht. Und haben da nochmal, glaube ich, hat er dir ja auch gesagt, dieses Zahnradmodell. Und das ist ja auch, wir sind alle dieses Zahnrad, ne? Und alles wirkt. Und egal wie klein dein Zahnrad ist, du, wenn bei dir Sand im Getriebe ist, dann funktioniert nicht. Und so ist es in unserem Land und in der Company auch.
Genau.
Lass uns mal schnell, die Frage muss ja kommen zum Schluss, was KI angeht, wenn ich schon die Expertin hier habe. Ist es Mythos? Ist es Realität? KI nimmt Jobs, wenn ich jetzt das höre von SAP, wie sich das da auch verändert. Auf jeden Fall, glaube ich, verändert KI Rollen. Zum Schluss nochmal so deine Einschätzung. Also natürlich offener Geist, wir machen selber viele ja mit KI, also offener Geist, glaube ich, können wir auf jeden Fall sagen. Was ist deine Einschätzung für die Zukunft in deiner Branche?
KI ist Realität. KI ist gefühlt schon auch Historie. Und mehr denn je Zukunft, die Veränderung in der KI und dessen, wie mächtig das ganze Thema ist, wird jeden Tag exponentiell stärker. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, was ist der Skill, den ich morgen brauche, weil auch dieser Skill sich verändern wird. Ich glaube, dass alles das, was Routine-Themen sind, abgelöst wird, dass die aber die letztliche Antwort auf KI sein wird, wie arbeiten die Agenten untereinander, miteinander und was ist dann tatsächlich der Layer, der auf der empathischen Ebene, der auf der Leadership-Ebene, der auf der komplexen Ebene von wie interagiert Mensch mit Technik funktionieren muss, das Ziel wird sein, wird in das wir uns entwickeln werden und dass sehr, sehr viel tatsächlich an Jobs wegfällt, wo ich sehr großen Respekt für habe, weil es wird immer ja auch Menschen geben, die einfach durch das, ja, also durch ihre Situation nicht Höheres tun können. Das ist auch, das muss auch so sein. Deswegen glaube ich, dass unser Handwerk ein zweites Aufstreben erleben wird, ja. Was auch toll ist, absolut. Wenn das endlich mal wieder einen entsprechenden Wert zugewiesen bekommt. Ich glaube aber, dass wir heute noch nicht beantworten können, welches Skill wir morgen brauchen.
Ja, ne?
Wahnsinn. Müssen wir uns täglich verändern.
Warum ich öde Fan bin, ich finde ja also wenn man in der IT-Welt ist, eigenes Rechenzentrum habt ihr ja auch noch. Und dann den Claim hat echte Verbindung. Und das ist meine Antwort. Übrigens, wenn ich gefragt werde, wie ich das einschätze, dann sage ich, es wird auf echte Verbindung ankommen. Und das ist ja euer Claim. Und das ja begeistert mich dann, weil echte Verbindung wird den Unterschied machen, oder?
Ja, bei uns ist ja die KI der intelligente Wegbegleiter für unsere Kolleginnen und Kollegen, um alle Informationen verfügbar zu machen. Mhm. Aber was bei uns nicht durch KI ersetzt wird, ist der persönliche Kontakt zum Kunden. Also natürlich kann der KI die E-Mail vorbereiten, aber ich bin derjenige, der das persönliche Gespräch noch mit dem Kunden führt, der das Telefonat führt. Also ich als Mensch jetzt, ne, stellvertretend. Und das wird bei der ÖDEF eben genau aufgrund unserer Historie, unserer Werte, unserer Unternehmenszugehörigkeit zur Oetker-Gruppe, wird das nicht ersetzt.
Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Das war's für heute. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.